Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, allerdings nicht von dem Ausflug, den wir gemacht haben. Also ich sage erst noch mal was zu dem Thema. Ich würde gerne eine neue Serie anfangen über die 10 Gebote. Und ich möchte euch gleich, die Angst nehmen oder sowas, dass wir jetzt ganz gesetzlich werden und dass es die nächsten Wochen eben nur noch darum geht, was man tun muss und wie Gottes Gericht über uns hereinbrechen wird, wenn wir uns nicht an seine Gebote halten. Und deswegen habe ich diese Serie untertitelt Gottes Leitplanken zum Segen. Und das ist auch so das Bild, was wir dann hier jetzt so haben. Weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr in dem Auto sitzen würdet. Ich glaube, das wäre mir relativ egal, wer der Fahrer ist. Mir wäre es lieber, wenn da Leitplanken wären. Und die würde ich auch nicht als Einschränkung empfinden, sondern ich würde sagen, preis dem Herrn, dass da jemand Leitplanken aufgestellt hat. Es ist einfach mein Wunsch, dass wir in diesen Wochen dann verstehen, in diesen Predigten verstehen, was Gottes Gedanken über uns sind, wie Gott möchte, dass unser Leben funktioniert und was Gott uns eben auch für Verheißungen gegeben hat, wenn wir uns an seine Gebote halten. Und ich denke, das ist immer so das läuft so auf zwei Ebenen. Das eine ist, dass Gott sagt, ihr werdet einen Segen haben, also ich werde euch segnen, ich werde euch Gutes tun, wenn ihr euch an meine Gebote haltet. Aber das andere finde ich, an das dürfen wir auch immer wieder denken, nämlich egal welche Maschine du kaufst oder welches Gerät du nimmst. Ich war gestern jetzt wieder in Ulm hinten kurz an der Technik und da haben wir versucht, manche Dinge zu machen und in Ulm haben wir jetzt seit einigen Wochen auch ein neues und wunderbares Mischpult, was ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet und ganz, ganz viele Knöpfe hat, an denen man drehen und drücken und schieben kann und wo sich niemand so richtig auskennt. Und als wir dann so nach einer Möglichkeit gesucht haben, eine bestimmte Sache zu machen, da habe ich den Jakob gefragt, der in dem Fall an der Technik war, sage ich, du, wo ist denn eigentlich das Handbuch? Und dann sagt er, ja, das habe ich auch schon gesucht. Und ich weiß nicht, ob du zu der Sorte von Leuten gehörst, die sagen, Handbücher sind die unnötigsten Sachen auf der Welt. Ich finde Handbücher hervorragend, weil da kann ich nachlesen, wie die Dinge funktionieren. Und für unser Leben gibt es auch ein Handbuch. Und das ist die Bibel. Und das sind, wenn du so willst, die 10 Gebote. Und das ist das, was Jesus darüber gesagt hat. Und wenn ich wissen will, wie mein Leben funktioniert, dann tue ich einfach gut dran, den Hersteller mal zu befragen. Wie geht es eigentlich? Was muss ich denn machen, damit es funktioniert? Oder andersrum, was sollte ich denn tunlichst bleiben lassen, damit es nicht kaputt geht? So was gibt's ja auch. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich, als ich zum ersten Mal in meinem Leben ein neues Auto gekauft habe und kein gebrauchtes, da dachte ich mir, jetzt muss ich endlich nicht mehr nach dem Öl gucken, eine Weile lang. Ich hatte vorher so ein Auto, was fast so viel Öl wie Sprit gebraucht hat. Und da dachte ich mir, jetzt habe ich ein neues Auto, jetzt muss ich nicht mehr nach dem Öl gucken. Ja, klasse. Und dann sagt mir jemand, du Wolfgang, irgendwann, du weißt schon, dass ein neuer Motor am Anfang erstmal Öl braucht, bis er so richtig eingefahren ist. Also, stand auch im Handbuch. Ich habe es dann auch nachgelesen. Und ich habe dann nachgeguckt, wie dann der Ölstand ist und habe den Ölstand abgeputzt, ihr kennt das, und habe ihn wieder reingesteckt und wieder rausgezogen und dachte mir, na nu, der sieht immer noch genauso sauber aus wie vorher. Und nachdem ich dann 2 Liter Öl nachgefüllt hatte, habe ich dann auch wieder einen Ölstand ablesen können. Der war dann allerdings immer noch unter Minimum. Ja, ein Opel verträgt sowas. Also jetzt war jetzt kein Ratschlag, vermutlich war es Gnade Gottes. Was ich damit sagen will, wenn du das Handbuch nicht liest, dann läufst du halt Gefahr, dass irgendwas in deinem Leben auch kräftig schief gehen kann und dass es einfach kaputt gehen kann. Und insofern versuche ich uns einfach so diese Gebote ein bisschen nahe zu bringen, als was Gott uns gegeben hat, nicht um uns zu ärgern oder uns den Spaß zu nehmen, sondern um uns einfach Segen zu geben. Und ich möchte euch diese Bibelstelle vorlesen aus 5. Mose 11, Vers 26 bis 28, wo Gott uns vor die Wahl stellt und sagt, du hast die Wahl, ob du einen Segen oder einen Fluch hast. Und da heißt es, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete. Das ist der Gedanke, den Gott hatte mit den Geboten, dass er gesagt hat, ich gebe euch Leitplanken und wenn ihr euch daran haltet, dann werdet ihr auf dem Weg des Segens sein. Und wenn ihr beschließt, dass ihr es besser wisst wie ich und andere Wege geht, dann müsst ihr die Konsequenzen auch tragen. So, das einfach so als kurze Einleitung zu den 10 Geboten. Und jetzt würde ich gerne die 10 Gebote mit euch lesen. Erstmal würde ich gerne wissen, weiß jemand, wo die 10 Gebote stehen? 2. Mose, Kapitel 20 ist schon richtig, ich habe das nachgeguckt, das Kapitel habe ich mir nicht gemerkt. Und 5. Mose steht es auch nochmal. Deswegen heißt das 5. Buch Mose in Griechisch auch Deuteronomium, weil da das Gesetz zum zweiten Mal kommt. Deuteros ist Griechisch, heißt das zweite und Nomos das Gesetz. So, da kommt zum zweiten Mal das Gesetz, da kommen die 10 Gebote nochmal, da kommen viele der Vorschriften nochmal im 5. Buch Mose. Wir werden heute das zweite Buch Mose lesen. Genau. Ja, ich sage nachher noch was zu dem Wort 10 Gebote, aber vielleicht lesen wir mal. Die 10 Gebote werden jetzt gleich an der Wand erscheinen, aber wenn du eine Bibel dabei hast, ich ermutige in letzter Zeit immer häufiger dazu, die Bibeln mitzubringen. Ich weiß, dass wir da elektronisch verwöhnt sind. Du darfst gerne auch eine elektronische Bibel zücken oder so. Aber ich möchte euch doch ermutigen, eure Bibeln mitzunehmen. Das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Weg und wir sollten uns darin auskennen. Und bring doch einfach deine Bibel mit, in der du dich auskennst, wo du dann weißt, ich weiß zwar nicht 2. Mose 20, aber ich weiß, das stand links oben und da war irgendwas in grün angestrichen und dann finde ich das auch relativ schnell wieder. So, ich lese hier, ich glaube, ich habe die Elberfelder Übersetzung genommen, aber du darfst gern in irgendeiner anderen Übersetzung mitlesen. Wir haben ja schon des Öfteren festgestellt, dass der Wortlaut zwar ab und zu abweicht, aber dass die Inhalte doch grundsätzlich die gleichen sind. 2. Mose 20, 2-17. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Habt ihr es wiedererkannt? Ich denke, viele von uns haben das ja auswendig gelernt, irgendwann mal im Konfirmationsunterricht oder sonst. Und ich denke, wir kennen das ja auch. Ich möchte heute jetzt eigentlich noch nichts zu den Geboten an sich sagen, sondern ich möchte uns erstmal so ein bisschen mit reinnehmen in das, was am Anfang der 10 Gebote steht. Ich würde aber mal ganz kurz gern auf die 10 Gebote überhaupt zu sprechen kommen. Wer weiß, wo wir den Begriff die 10 Gebote in der Bibel finden, in welchem Vers? Ja, finden wir nirgends. Es gibt einen Vers, ich habe mir den jetzt nicht aufgeschrieben, aber der steht auch in den 5 Büchern Mose, ich glaube im 5. Buch Mose oder sowas, wo von den 10 Worten die Rede ist. Das wird gleich noch bedeutsam werden. Das Wort 10 Gebote gibt es in dieser Form eigentlich in der Bibel nicht. Und wir werden jetzt gleich sehen, wenn wir versuchen, die 10 Gebote irgendwie durchzunummerieren. Manche von euch wissen das und wissen, was das erste, das zweite, das dritte und das vierte ist und so. Aber wir werden gleich sehen, dass es da durchaus unterschiedliche Zählungen gibt. Es gibt eine jüdische Zählung, es gibt eine reformierte Zählung, es gibt eine orthodoxe Zählung und es gibt eine evangelische, katholische, also lutherische und katholische Zählung. Und die weichen alle so ein bisschen voneinander ab. Aber wir machen das jetzt einfach mal miteinander und gehen so miteinander durch. So, jetzt wird es natürlich heikel, weil ich hier eigentlich drücken wollte, wenn ihr die richtige Antwort gebt oder so. Und jetzt muss der Uli halt gut aufpassen. Also jetzt, genau. Was würdet ihr sagen, ist das erste Gebot? So wie ihr es kennt vielleicht. Oder? Genau. Jetzt drückst du einmal drauf. Genau. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, zu dem ersten Vers komme ich noch. Den lassen wir jetzt mal weg. Aber der wird nachher noch ganz, ganz wichtig werden. Aber das war das, was typischerweise in der evangelischen, in der katholischen und in den meisten anderen Kirchen als erstes Gebot angesehen wird. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, erstes Gebot. Und da kommt dann auch eine Eins. Genau, so. Jetzt käme das zweite Gebot, oder? Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel, was unten auf der Erde ist oder was in den Wassern unter der Erde ist. Und jetzt ist die Frage, hört es da auf, da kommt jetzt gleich wieder, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen. Ich denke, es ist relativ klar, dass das eigentlich noch zu dem vorigen Gebot gehört, weil da geht es um die Götterbilder und insofern erweitern wir jetzt die Markierung einfach noch bis, es soll sich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und das wäre dann das zweite Gebot. Und jetzt erinnere ich mich noch, ich glaube, mit dem Robert habe ich damals schon diskutiert, als wir schon mal darüber gesprochen haben. Das ist nun anders, wie wir es aus der evangelischen und katholischen Zählung kennen. Denn dieses, was wir jetzt als zweites Gebot bezeichnet haben, wird dort zum ersten Gebot gezählt. Und das ist auch nicht so ganz abwegig, weil im ersten Gebot geht es um andere Götter und man soll die nicht anbeten und so. Sowas kann man schon vertreten oder so, aber ihr werdet gleich sehen, dass wir dann mit unserer Zählung irgendwann Probleme bekommen. So, ich würde das jetzt gerne als zweites Gebot zählen. Wie gesagt, so wie es die meisten von uns vielleicht kennen, in der Zählung wird es zum ersten gehören. So, der Rest ist Begründung. Also, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott und so. Also, da kommt jetzt kein neues Gebot mehr. So, dann gehen wir auf die nächste Seite. So, ab Vers 7. Und jetzt kommt hier offensichtlich das nächste Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Der Rest ist wieder Begründung, Erklärung. Und damit hätten wir das dritte Gebot. Vielleicht habt ihr es im Luther im Kopf. Wie sagt er? Genau, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Was es dann heißt, werden wir an einem anderen Sonntag miteinander besprechen. So, das nächste Gebot, was würdet ihr sagen? Genau. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Und es geht dann ganz, ganz runter bis zu dem Fremden, der innerhalb deiner Tore wohnt. Und dann kommt wieder eine Begründung, denn in 6 Tagen hat der Herr und so weiter und so fort. Das wäre dann das vierte Gebot. Wie gesagt, in der Erzählung, die du vielleicht im Kopf hast, wäre das das dritte. Dann gehen wir auf die nächste Seite. So, dann geht's Schlag auf Schlag. Das nächste Gebot wäre Ehre Vater und Mutter. Genau. Da kommt jetzt keine Erklärung, aber das erste Gebot mit Verheißung. Vielleicht erinnert euch daran, dass Paulus darauf mal Bezug nimmt. So, das wäre jetzt das Gebot Nummer 5. Dann kommt das nächste. Du sollst nicht töten. Das wäre das sechste Gebot. Dann haben wir, du sollst nicht Ehe brechen. Das siebte. Ich persönlich sage immer, die evangelische und katholische Zählung hat natürlich ihren Charme, weil da das sechste Gebot heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Kann man sich relativ gut merken. So, aber bei uns wäre das jetzt in dem Fall das siebte. Dann kommt der Vers, den ich bis heute am allermeisten auswendig kann, den musste ich nämlich bei meiner Konfirmation auswendig lernen. Du sollst nicht stehlen. Das wäre also dann das achte. Dann kommt, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen, oder manche haben es vielleicht anders im Kopf. Du sollst? Ja, du sollst nicht lügen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, heißt es oft, oder eben du sollst nicht lügen, welche Übersetzung du da auch immer hast. Und dann kommt, also das wäre jetzt das neunte Gebot, und dann kommt das zehnte Gebot. Und jetzt, wenn wir nach evangelischer und katholischer Zählung unterwegs sind, haben wir ja noch zwei Gebote. So, und deswegen wird es das zehnte Gebot, finde ich, relativ willkürlich in der Mitte auseinandergeschnitten. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, ist dann das neunte. Und du sollst nicht die Frau und den Knecht und die Magd und sowas, ist dann das zehnte. Und weil das vor allem auf evangelischer Seite dann doch ein bisschen komisch kam, dass das Haus extra ist und die Frau zusammen mit dem Vieh genannt wird, deswegen ist im evangelischen Katechismus folgt man der Reihenfolge, wie sie im fünften Buch Mose kommt. Da kommt erst die Frau und dann kommt das Haus mit dem Rest. Während die katholische Kirche, soweit ich nachgelesen habe, also wirklich das Haus extra hat und dann die Frau zusammen mit dem Knecht und dem Vieh und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt tiefere Gründe hat, ich möchte es nicht weiter auslegen. Aber um was es mir geht, ist einfach, ihr seht, dass wenn wir das so zählen, wie es üblicherweise gezählt wird, und wenn wir dieses erste Gebot und das zweite Gebot so zusammenfassen, dann müssen wir relativ willkürlich dieses Gebot, du sollst nicht begehren, auseinanderschneiden und zwei daraus machen. Und von daher macht diese Zählung für mich etwas mehr Sinn. Und ich weiß nicht, warum ich eigentlich schon früher drauf gekommen bin, aber vielleicht lag es daran, dass wir jetzt einen messianischen Juden die letzten Tage da hatten, da haben wir gedacht, jetzt lasst mich doch mal nachgucken, wie die Juden das eigentlich zählen. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Die Juden zählen vollkommen anders. Aber das sage ich euch nachher, wenn ich, wie der Martin schon richtig bemerkt, auf den ersten Vers zu sprechen komme. Ich möchte das hier nochmal zeigen. Das sind so diese zwei Tafeln. Oben steht es drüber, ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt kommen hier diese zehn Gebote, so wie ihr es vermutlich kennt. So wie wir es gerade gesagt haben. Also keine anderen Götter, kein Bildnis machen, der Name Gottes, der Feiertag und so weiter. Und das zehnte Gebot heißt, du sollst nicht begehren. So, wenn wir jetzt dieses zweite Gebot, kein Bildnis machen, eben in das erste reinziehen oder rausstreichen, ich habe manchmal eine Ahnung, es wird eher gestrichen als zum anderen zugetan, dann rutschen jetzt die anderen alle ein bisschen hoch und da muss ich das zehnte Gebot eben aufteilen. Und dann habe ich so die Zählung. Noch eins weiter. Genau. Und da habe ich die Zählung, die ihr so vielleicht auswendig gelernt habt. Bevor ich auf die Frage der jüdischen Zählung komme und auf den ersten Satz noch eingehe, möchte ich noch die Frage mit uns besprechen, ob die zehn Gebote heute für uns eigentlich noch gelten. Also vielleicht kennt ihr diese Diskussion, die auch in der Urgemeinde eingesetzt hat. Da waren die Juden, die haben, erst kürzlich habe ich die Zahl wieder gehört, weiß es jemand auswendig, wie viele Gebote haben die? Ja, ganz viel. Bitte? 641, hört sich gut an. Ich zähle in so einem Fall immer 1, 2 viele. Also von mir aus 600 und irgendwas Gebote. Und da geht es um Speisen, die man essen darf, die man nicht essen darf, wie man sich die Hände zu waschen hat, wie der Priester, welches Gewand der anziehen muss und was für Glöckchen da unten dranhängen. Also gibt es ganz, ganz viele Gebote und alles Mögliche ist geregelt. Und dann kam heilsgeschichtlich die Zeit, wo Gott sein Volk eine Zeit lang auf die Seite gesetzt hat, weil sie Jesus abgelehnt haben und sich den Heiden zugewandt hat. Heiden wären in dem Fall wir. Also ich muss das immer wieder dazu sagen, weil viele Menschen, die denken bei Heiden, an die Ungläubigen, an die, was weiß ich, Naturvölker irgendwo in Afrika. Also das sind die Heiden. Da gab es früher die Heidenmission und was weiß ich. Oder jetzt Leute, die, keine Ahnung, im Osten aufgewachsen sind und gar keine Religion haben oder so, dass man sagt, das sind Heiden. Aber Heiden sind eigentlich diejenigen, im Gegensatz zu den Juden. Ich habe das hier schon öfters gesagt. So wie man die Menschheit einteilen kann in Schwaben und Nichtschwaben, so gibt es eben Juden und Heiden auch. Und in dem Fall wären die Nichtschwaben, also die Heiden, sind ja dann auch mehr, müssen wir ja zugeben. Gestern Abend hat unser polnischer Bruder mich noch sehr ins Nachdenken gebracht. Ich war ja immer der Überzeugung, dass man im Himmel Schwäbisch spricht, aber er hat gemeint, im Himmel würde Polnisch gesprochen. Und er hat auch eine Begründung dazu gegeben. Wisst ihr warum? Polnisch ist so schwer, da braucht man eine Ewigkeit, um das zu lernen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er recht hat. Wir werden das aber spätestens in der Ewigkeit, dann werden wir es sehen. Genau. So, jetzt war ich bei den Sprachen. Ah ja, die 10 Gebote, genau. Jetzt hat Gott sich also den Heiden zugewendet und jetzt war die Frage natürlich, müssen die Heiden, also die Nichtjuden, müssen die auch die Gesetze einhalten? Und da gab es welche, die einen jüdischen Hintergrund hatten, die gesagt haben, natürlich müssen die Gesetze einhalten, das sind die Gesetze, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wenn Gott jetzt in seiner unerforschlichen Gnade und was uns vielleicht auch gar nicht so gefällt, aber auf jeden Fall auch die Heiden da irgendwie mit dabei haben will, dann müssen die auf jeden Fall die Gesetze einhalten. Also wir können diesen Bund, den Gott da geschlossen hat, nicht aufheben. Und da gab es andere, die haben, ich sage es jetzt einfach mal, nehme die Spannung ein bisschen raus, die haben auf das gehört, was Gott gesagt hat und haben von Gott die Offenbarung empfangen, dass es so nicht gedacht war. Paulus spricht hier von einem Geheimnis. So, wenn wir an Geheimnis denken, also vor allem wenn du einen Epheserbrief liest, dann liest du das ab und zu, dass Paulus hier von einem Geheimnis spricht. Wenn wir an Geheimnis denken, dann ist Geheimnis was, was man nicht verraten darf. Also zum Beispiel, dass die NSA Deutschland abhört oder sowas. Wenn das jemand verrät, dann kriegt er große Probleme. So, das ist ein Geheimnis. Wenn die Bibel von Geheimnis spricht, meint sie damit ein bisschen was anderes. Ein Geheimnis ist was eine Zeit lang verborgen war und was Gott irgendwann mal entweder offenbart hat, also bekannt gemacht hat, oder was er irgendwann mal bekannt machen wird. Also es geht nicht darum, dass man das nicht verraten darf. Also wenn Paulus hier von dem Geheimnis des Glaubens spricht, dann heißt es nicht, das dürfte aber niemand weitersagen, sondern es heißt, das war eine Zeit lang verborgen, versteckt, war nicht bekannt und jetzt hat Gott es offenbar gemacht, er hat es aufgedeckt, er hat es ans Licht gebracht. Und das ist genau dieser Punkt, wo Paulus von diesem Geheimnis spricht, wo er sagt, die Heiden waren früher eben nicht Gottes Volk, aber jetzt sind sie, ist der Weg offen für die Heiden. Und die Heiden und die Juden bilden jetzt zusammen das Volk Gottes. Und es fand ich auch so wunderbar, dass der Bruder aus Israel uns das die letzten Tage nochmal so deutlich vor Augen gestellt hat, dass das Ziel Gottes eben ist, dass die Juden und die Heiden Gott zusammen anbeten. Und nicht nur die Juden und die Heiden, sondern auch die ganzen Völker, dass Gott diese Zäune abreißt, dass Gott Versöhnung schenkt und dass wir einfach gemeinsam Gott preisen werden. So, und das ist dieses Geheimnis, was Gott zunächst mal aufgedeckt hat. Und dann haben diejenigen, die das verstanden haben, dass Gott hier einen neuen Weg geht, die haben gesagt, nein, die Heiden müssen das Gesetz nicht mehr einhalten, weil Gott macht einen neuen Bund. Gott verändert die Spielregeln, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Bisher ging es darum, das Gesetz einzuhalten und wer das Gesetz einhält, der wird gerecht. Hat natürlich jeder gemerkt, dass es nicht funktioniert. Das hat Gott natürlich auch vorher gewusst. Deswegen gab es die Opfer, wo die Juden immer wieder opfern mussten. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo Gott sagt, okay, ich fange einen neuen Weg an. Also die Opfer, die ihr gebracht habt, die haben die Sünden nicht weggenommen, Das wird uns im Neuen Testament auch deutlich gesagt, dass das Blut von Böcken und Stieren niemals Opfer wegnehmen kann, sondern die haben das zugedeckt. Und jetzt kommt Gott und macht was Neues und macht dieses eine endgültige und wirklich wirksame Opfer. Er opfert seinen Sohn am Kreuz. Die Schuld ist bezahlt. Der Schuldbrief ist getilgt. Die Schuld ist vergeben und jetzt muss nicht mehr geopfert werden. So, und damit sind auch viele der Opfervorschriften natürlich hinfällig. Weil wenn es kein Opfer mehr gibt, dann brauche ich die ganzen Vorschriften nicht mehr. Ich brauche die ganzen Vorschriften über den Tempel nicht mehr, weil der Tempel eigentlich der Ort war, an dem geopfert wurde. Und jetzt war die Frage, wie ist es mit den Speisevorschriften? Wie ist es mit verschiedenen anderen Dingen? Und dann hat sich die junge Kirche zusammengesetzt und hat sich überlegt, gelten die ganzen Gesetze jetzt noch heute für die Leute, die aus den Heiden kommen? Und man kann natürlich fragen, gelten sie für die Juden noch? Das ist nochmal eine heikle Frage, aber die interessiert uns jetzt nicht so, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die hier sitzen, Heiden sind, also Heidenchristen. Ihr wisst inzwischen, was ich damit meine. So, und jetzt ist die Frage, müssen wir diese Gesetze noch einhalten? Also dürfen wir Schweinefleisch essen? Dürfen wir Mischgewebe tragen? Auch verboten. Dürfen homosexuelle Paare jetzt miteinander leben? Darf man die Ehe inzwischen brechen? Darf man Menschen umbringen?
Nein.
Genau. So. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Jetzt treffen sich die Apostel in Jerusalem und beraten darüber. Und sie stellen fest, also die Heiden, die müssen diesen ganzen Gesetze nicht einhalten. Wie? Also, jetzt dürfen wir alles tun. Nein, sagen sie, es gibt ein paar Dinge, an die müssen sich halten. Wisst ihr, was es war? Vier Dinge, haben sie gesagt, müssen die Heiden trotzdem einhalten. Bitte? Kein Blut essen. Kein ersticktes Essen. Genau, also ersticktes, das ist... Wenn bei Kohns im Stall eine Kuh stirbt, ohne dass sie geschlachtet wird, dann darf man die nicht essen. Ist heute auch noch so. Schlecht für euch dann, was hoffentlich nicht passiert. Zelda, genau. Aber das ist, damit ist gemeint, wenn ich irgendwo ein totes Tier finde, ich darf es nicht essen. So, dritter Punkt. Sind ein paar unwichtige Dinge. Nein, Götzendienst. Also da geht es nicht ums Götzenopferfleisch, da macht der Paulus dann noch eine Ausführung im Römerbrief. Es geht um den Götzendienst. Also wir dürfen keine anderen Götter anbeten. Und das vierte? Keine Unzucht. Nicht so wichtig, ich weiß. Genau, also es waren die vier Punkte, die sie gesagt haben. So, und jetzt kommen natürlich die ganz Schlauen und die ganz gut aufgepasst haben und sagen, Moment, was ist jetzt mit, du sollst nicht töten? Und du sollst nicht stehlen. Also jetzt die Heidenchristen, die dürfen jetzt töten und stehlen und so. Und jetzt kann man sich dann die Fragen, gelten die 10 Gebote für uns? So, jetzt habe ich einen längeren Ausflug gemacht, aber jetzt komme ich zu dem, wo es eigentlich hier weitergeht. Stellt euch eine Gesellschaft vor, die sich nicht an die 10 Gebote hält. Stellt euch eine Gesellschaft vor, in der Mord und Diebstahl und Lüge nicht unter Strafe gestellt sind. Und ich persönlich würde sagen, eine Gesellschaft, die das zulässt, die stirbt aus. Die wird früher oder später, vermutlich eher früher, den Bach runtergehen. Ich glaube, es ist kein zwischenmenschliches Zusammenleben möglich, in dem diese Dinge zugelassen werden. Und das ist auch der Grund, weshalb ich der Überzeugung bin, dass die Punkte auch nicht mehr extra aufgeführt werden. Weil das muss dir mal niemand sagen. Beziehungsweise diese Gesetze, also jetzt müsst ihr denken einfach, da kommen Leute, die kommen zum Beispiel aus Griechenland. Und die sind jetzt keine Juden und die kommen zum Glauben. Und jetzt muss ich denen sagen, also ihr dürft das und das nicht machen. Denen musste ich nicht sagen, ihr dürft die Leute nicht umbringen. Weil das hat bei ihnen auch gegolten. So das, um was es im Apostelkonzil ging, das waren die Dinge, die bei den Heiden erlaubt waren und bei den Juden verboten. Versteht ihr? Also da ging es jetzt nicht um die Dinge, die bei den Heiden auch verboten waren, weil die waren eh verboten und das haben sie auch gewusst. Und das hat ja jeder verstanden, warum man das braucht. Ich möchte jetzt nur zu zwei heikleren Punkten gehen. So die Eltern in Ehren zu halten oder die Ehe in Ehren zu halten, ich habe jetzt geschrieben, das ist eigentlich selbstverständlich. Ich habe mir überlegt, ob man das in der heutigen Zeit noch sagen kann. Also für mich ist es eigentlich selbstverständlich. Aber ich gebe zu, es ist in unserer Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich. Und trotzdem würde ich den oberen Satz auch hier dazu schreiben. Eine Gesellschaft, in der die Ehe nicht mehr hochgehalten wird, der gebe ich nicht lange. Und da gebe ich auch unsere Gesellschaft nicht lange, wenn es so weitergeht. Das wird unsere Gesellschaft nicht gut tun. Wenn wir die Ehe so in den Schmutz treten, wie es zurzeit gemacht wird, dann wird es unsere Gesellschaft nicht gut tun. Und wenn wir mit unseren Eltern nicht ordentlich umgehen und wenn wir die nicht in Ehren halten, dann wird es auf Dauer auch nicht gut gehen. Und wenn Eltern keine Kinder mehr wollen, gut, die Kinder haben's ja, können sich ihre Eltern ja nicht raussuchen, aber wenn Eltern keine Kinder mehr wollen, vielleicht auch deswegen, weil sie sehen, wie respektlos Kinder mit Eltern umgehen, dann wirkt sich das natürlich auch auf eine Gesellschaft aus, und zwar nicht nur auf die Renten. So, also von daher verzeiht mir das, wenn ich sage, das ist selbstverständlich, es ist in gewisser Weise natürlich nicht selbstverständlich, aber das gehört für mich eigentlich zu einer funktionierenden Gesellschaft dazu. Und es war zur damaligen Zeit, denke ich, auch noch allgemein gut, dass es so gegolten hat. Und die Geschichte mit den Göttern, die war damals natürlich ein heißes Thema. Die Griechen haben ja nicht bloß einen Gott gehabt, die haben viele Götter gehabt. Deswegen muss man denen jetzt auch sagen, dass also Götzendienst nun eben nicht mehr funktioniert. Und die Geschichte mit der Hurerei, da galten im alten Griechenland natürlich auch etwas andere Maßstäbe als im Judentum. Von daher tauchen diese beiden Gebote aus den 10 Geboten auch in diesem Katalog aus Apostelgeschichte 15 auf. Also wenn wir das zusammenfassen, dann stellen wir fest, die meisten der 10 Gebote sind ohne Zweifel heute noch gültig. Ich habe es mal ganz vorsichtig formuliert. Und wenn man sich es genau anguckt, dann müssen wir eigentlich sagen, eigentlich gelten heute alle. Auch wenn sie nicht extra nochmal aufgeführt werden in Apostelgeschichte 15, so können wir doch sagen, diese 10 Gebote, die sind so grundlegend für das menschliche Zusammenleben im zweiten Teil und im ersten Teil für unsere Beziehung zu Gott, dass wir sagen müssen, das gehört einfach so dazu. So, und jetzt habe ich euch nochmal ein Bild mitgebracht. Das ist, wenn man die Leitplanken nicht beachtet. Da hängt ein Lastwagen über die Brücke. Und in dem Fall wäre ich auch nicht gerne Fahrer. So, wenn Gott uns diese Leitplanken gegeben hat, dann ist gut, wenn wir uns dran halten, weil Gottes Wille gut ist für uns. Und wer mich jetzt schon eine Weile kennt, der weiß, welche Bibelstelle jetzt kommt. Ach kommt, Leute. Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich bitte euch, das einfach richtig zu lesen. Da steht, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist gut, der Wille Gottes ist wohlgefällig und der Wille Gottes ist vollkommen. Da sage ich jetzt heute nicht so furchtbar viel dazu. Das habe ich schon des Öfteren gesagt und ich möchte einfach bitten, das immer im Hinterkopf zu behalten, wenn es um Gebote geht. Der Wille Gottes ist gut, ist wohlgefällig und ist vollkommen. Und jetzt komme ich zum Schluss, wie versprochen, auf diesen ersten Teil. Wie beginnen die Gebote? Die Gebote beginnen nicht mit, du sollst keine anderen Götter haben, sondern die Gebote beginnen mit, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und das finde ich total wichtig. Und deswegen sage ich euch jetzt, wie die Juden zählen. Die Juden zählen, das ist das erste Wort. Nicht das Gebot, das ist kein Gebot, aber das ist das erste Wort. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und dann kommt das, was wir als erstes und gegebenenfalls als zweites Gebot haben. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst dir keine Bilder machen und sie nicht anbeten. Das ist das zweite Wort. Und dann kommt der Rest in unserer Zählung, wie wir sie gerade vorher besprochen haben, mit dem einen 10. Gebot. So, die Juden haben keine 10 Gebote, sondern sie haben 10 Worte, weil das erste nämlich gar kein Gebot ist. Manche sagen ja auch, die Gebote sind eigentlich gar keine Gebote. Das sind Aussagen, Zusagen, wie auch immer. Also da möchte ich jetzt nicht zu wortglauberisch werden, aber das erste Wort, wie die Juden das zählen, ist kein "Ich verlange was von dir", ist kein "Du musst", sondern ist "Ich bin der Herr, dein Gott". Und das finde ich total interessant, dass die 10 Gebote, ob wir das nur mitzählen als Gebot oder als Wort, so wie es die Juden machen, oder ob wir das quasi als Präambel, als Vor, als Überschrift da irgendwie drüber schreiben. Die Gebote fangen damit an. Und so sollten wir es auch auswendig lernen. Wenn wir uns das merken, dann sollten wir diesen Satz nicht weglassen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraufgeführt habe. Ich bin. Was fällt euch dazu ein? Ich bin, der ich bin, genau. Also ich habe nochmal nachgeguckt, im Hebräischen steht das Wort "Ich bin", also das ist nun anders formuliert, aber ich fand es trotzdem interessant, dass in der Formulierung, wie wir es hier haben, eigentlich am Anfang der Name Gottes oder Gott selber steht. Ich bin. Gott sagt, ich bin. Die 10 Gebote beginnen eigentlich mit Gott selber. Am Anfang der 10 Gebote steht Gott. Er ist derjenige, der im Zentrum steht. Er ist derjenige, um den es geht. Er ist derjenige, der die Gebote gibt. Und er ist derjenige, um den es letztendlich eigentlich geht. Und unsere Beziehung zu Gott beginnt damit, dass Gott sich offenbart. Der sagt, ich bin dein Gott. Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten rausgeführt hat. Gott, der kommt und sich Abraham offenbart und sagt, ich, Abraham, ich bin dein Gott und ich werde dir Nachkommen geben. Das ist der Gott, der zu Mose am Sinai kommt und sich in dem Dornbusch offenbart und zu Mose spricht und sagt, Mose, ich habe einen Auftrag für dich und geh nach Ägypten und führe mein Volk daraus. Am Anfang aller Beziehungen zu Gott steht immer Offenbarung. Ich habe gestern mich mit jemandem unterhalten, ein junger Mann, der seine Familie kommt aus Nigeria, eine Elternteil ist muslimisch, der andere ist christlich. Und er hat mir erzählt, wie er sich so bekehrt hat, dass er halt so zwischen den Welten aufgewachsen ist, sage ich jetzt mal. Und dass er dann eben in Schwierigkeiten gekommen ist und angefangen hat, nach Gott zu suchen, hat im Internet über Gott recherchiert und hat vieles gefunden und hat dann irgendwann einen Traum gehabt, wo Jesus ihm erschienen ist. Und das sage ich damals, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was er für einen geistlichen Hintergrund hat. Und dann sage ich, bist du Moslem gewesen? Und dann sagt er, nein, eigentlich nicht. Aber er weiß schon, das ist bei Moslems oft so, dass die über einen Traum irgendwie angesprochen werden, wo Gott sie einfach persönlich nochmal irgendwie rausholt. Aber egal, ob wir nun einen Traum haben, wo Gott uns persönlich erscheint oder wie auch immer. Ja, unsere Beziehung zu Gott beginnt immer damit, dass Gott anfängt, in unser Leben reinzusprechen. Das kann ein Freund, eine Freundin gewesen sein, das können, wie in meinem Fall, Verwandte, mein Bruder sein, das kann sein, dass wir, was weiß ich, irgendwas im Radio hören oder im Fernsehen sehen oder wie auch immer. Und plötzlich ist es nicht mehr, viele haben schon oft irgendwas gehört über Gott, und plötzlich ist es nicht mehr irgendwas, was weit weg ist, was rein theoretisch ist, sondern plötzlich wird es persönlich. Plötzlich spricht Gott mich an, wo Gott sich mir offenbart. Und das ist eigentlich am Anfang jeder Beziehung zu Gott steht, dass Gott zu uns kommt, dass Gott den ersten Schritt macht, dass Gott auf uns zukommt und dass Gott irgendwas in unser Leben reinspricht. Und die Grundlage, die Gott hier legt, die ist zunächst mal nicht, dass wir was tun. Natürlich geht es in den 10 Geboten viel darum, was wir tun. Aber die Grundlage, die Gott hier legt, ist nicht, was wir tun, sondern wer er ist oder was er getan hat. Und manche von euch erinnern sich vielleicht noch, wir haben mal einen Kurs hier gemacht, wie man über den Glauben reden kann. Und wir haben unter anderem besprochen, was der Unterschied ist zwischen Religion und Glaube. Religion buchstabiert sich mit 3 Buchstaben. Vielleicht erinnert ihr euch. Tun. T-U-N. Und Glaube buchstabiert sich mit 5 Buchstaben. Getan. Jesus hat's getan. Und so ähnlich ist es hier mit den 10 Geboten. Bevor Gott diese ganzen Gebote ausbreitet und sagt, was er von uns möchte, da fängt er erstmal an, wo er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. und ich habe dich aus der Sklaverei rausgeführt. Ich habe dich frei gemacht. Und auch wenn das am Anfang vom Alten Bund steht, am Anfang vom Gesetz steht, so ist es doch eigentlich genau das, was im Neuen Testament passiert, wo Gott sagt, erst kommt meine Gnade, erst kommt das, was ich tue. Erstmal mache ich dich frei von der Sünde. Erstmal spreche ich dich gerecht. Und hinterher kannst du tun. Wir müssen nicht tun, um gerecht zu werden, sondern Gott tut was. Wir werden gerecht und als Gerechte leben wir anders. Und das ist der große Unterschied zu dem, was eigentlich in allen Religionen passiert, wo der Mensch sich immer anstrengen muss, wo der Mensch Gott gnädig stimmen muss, wo der Mensch irgendwas tun muss. Und hier ist so, dass Gott kommt und sagt, ich bin dein Gott. Ich lasse meinen Sohn für dich sterben. Ich mache einen Bund mit dir. Ich spreche dir die Gerechtigkeit zu. Und wenn du dieses Geschenk annimmst und wenn du dich auf diesen Boden stellst, dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie du jetzt lebst. Und wie du jetzt als Gerechter dich anders verhältst wie vorher. Ich bin der Herr. Und auch wenn hier eigentlich nicht Herr steht, sondern Yahweh und die Juden halt aus Ehrfurcht diesen Namen nicht ausgesprochen haben und deswegen immer anstatt Yahweh Adonai gelesen haben, möchte ich doch auch sagen, es beginnt auch damit, dass er der Chef ist. Und das gehört auch dazu. Gott kümmert sich nicht nur um unsere Sünden. Wir haben das immer wieder gesagt, wenn wir Jesus annehmen, dann nehmen wir ihn nicht nur als Heiland an, sondern wir nehmen ihn auch als Herrn an. Ich kann nicht sagen, Herr, also die Herr, ja, da geht's schon los. Wir sagen immer Herr. Jesus sagt, ihr nennt mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. So, wenn wir sagen, Gott, ich möchte diese Vergebung annehmen, das ist in Ordnung, aber dass du der Herr wirst in meinem Leben, ja, das funktioniert nicht. Ich möchte schon selber Herr bleiben in meinem Leben. Und deswegen ist es auch gut, dass wir Gott mit Herr anreden und dass wir sagen, Herr Jesus. Und das ist keine Höflichkeitsfloskel, sondern das drückt Herrschaft aus. Das drückt aus, dass er uns was zu sagen hat. Und jetzt blenden wir ganz kurz zurück zu Römer Kapitel 12, Vers 2. Was steht da nochmal? Bitte? Ja, das meinte ich jetzt weniger, ich meinte eher den Schluss. Genau, dass Gottes Wille gut ist. So viele Menschen haben ja Angst, dass Gott Herr wird in meinem Leben, weil er dann irgendwelche Dinge von mir verlangt, zu denen ich keine Lust habe und die irgendwie, wie wird es dann und so. Aber wenn wir verstanden haben, dass der Wille Gottes gut ist und vollkommen, dann brauche ich keine Angst davor haben, dass er mir sagt, was ich tun soll. Oder? Habt ihr das verstanden? Das wäre ganz wichtig jetzt. Wenn Gottes Wille gut ist und vollkommen, dann gibt es für mich nichts Besseres, als seinen Willen zu tun. Können wir logisch nachvollziehen, auch wenn unser Herz vielleicht noch ein bisschen quer liegt. Aber logisch richtig ist es, oder? Da müssen wir vielleicht mal unseren Verstand gegen unsere Gefühle einsetzen. So, und jetzt kommt der gesamte Satz. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott hat sein Volk aus Ägypten geführt und Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. So, Gott tut im Prinzip alles für sein Volk. Was hat das Volk getan? Es hat zu Gott geschrien. Ja, das stimmt. Sie haben sich unmöglich verhalten. Ja, stimmt auch. Jetzt kommt Gott und macht im Prinzip alles. Gott schlägt die Ägypter mit 10 Plagen. Gott führt die Israeliten raus, geht mit der Wolke vor ihnen her. Gott teilt das Meer vor ihnen. Gott lässt die Ägypter anschließend in dem Meer ersaufen. Gott tut alles. Gott führt sie in das Land. Und Gott sagt, ich habe euch rausgeführt. So, und jetzt, wie wäre es, wenn ihr euch an meine Gebote haltet? Was euch im Übrigen, Klammer auf, gut tut, Klammer zu. Und diese Gebote, die Gott uns gibt, die beginnen damit, dass Gott uns daran erinnert, wer er ist. Und die beginnen eigentlich damit, dass er uns in Erinnerung ruft, dass er uns ausgewählt hat. Und dass letztendlich seine Macht, das ist was, was uns am Leben erhält und worauf dieser Bund eigentlich besteht. Und Bestandteil des Bundes, ist klar, sind natürlich auch die Gesetze. Das gehört dazu. So genau das, was wir im neuen Bund eigentlich haben, wie Gott sagt, ich spreche dir die Gerechtigkeit zu, aber ich möchte dann, dass du dich hinterher eben auch an das hältst, was ich dir sage, das finden wir hier eigentlich in den 10 Geboten auch schon. Und zum Schluss möchte ich eine ganz einfache Frage stellen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ist Gott dein Gott? Das ist eigentlich das Einzige, was wir uns für diesen Sonntag eigentlich fragen müssen. Ist Gott dein Gott? Etwas weiter ausgeführt heißt es, hast du mit Gott diesen Bund geschlossen? Hast du gesagt, Herr, ich möchte meine Schuld loswerden und ich möchte, dass du meine Sünde vergibst, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich nehme dieses Opfer an. Und die zweite Seite derselben Medaille ist, ich möchte nicht mehr tun, was ich denke, was gut ist, sondern ich möchte das tun, von dem ich weiß, dass es gut ist, nämlich das, was du willst. Und wenn das so ist und du von ganzem Herzen sagen kannst, Gott ist mein Gott, dann gibt es in den nächsten Wochen einiges für dich hoffentlich zu lernen oder zu bestätigen, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie unser Leben mit Gott aussehen kann und wo Gott uns segnen möchte und wie Gott möchte, dass unser Leben funktioniert. Wenn du sagst, nee, Gott ist nicht mein Gott, ich bin schon noch mein eigener Herr und ich möchte es eigentlich auch bleiben. Und das mit Gott, ja, das ist für dich gut, aber für mich nicht. Ja, dann hast du die Wahl zu sagen, okay, dann tue ich das, was ich für richtig halte und ich lebe mit den Konsequenzen. Oder du sagst, ich halte mich trotzdem an das, was Gott sagt. Gibt's ja auch. Dass Leute sagen, ich kenne Gott zwar nicht als meinen Herrn an, aber das hört sich schon irgendwie sinnvoll an, dass man sich nicht umbringen soll und so. Oder vielleicht auch andere Dinge. Aber den richtigen Segen, den werden wir erst dann bekommen, wenn wir diesen Bund mit Gott schließen. Und ich nehme jetzt eins vorweg, was nachher beim 7. Gebot uns beschäftigen wird. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir die Eheschließung so halten, wie wir sie heute halten. Nämlich, dass es Dinge gibt, die nach der Ehe gut und richtig sind und die vor der Ehe nicht gut und richtig sind. Und da kannst du sagen, ja, wir haben eine Beziehung und wir sind uns irgendwie so zugetan und wir mögen uns irgendwie. Aber dann kommt ein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, so, und jetzt machen wir es fest. Jetzt schließen wir einen Bund. Und nachdem dieser Bund geschlossen ist, ändern sich einfach gewisse Dinge. Und so ist es mit Gott auch. Du kannst als Freund Gottes leben und du kannst so in seiner Nähe sein und kannst dich irgendwie so ein bisschen an ihm orientieren, aber diesen letzten Schritt nicht tun. Aber wenn du den richtigen Segen Gottes haben willst und wenn du mit Gott leben willst und wenn du möchtest, dass er in deinem Leben sich voll entfalten kann, dann gibt es keine Alternative dazu, dich mit ihm zu verheiraten. Weil du kannst 20 Jahre verlobt sein, das ist alles okay. Aber ich möchte sagen, heirate Gott. Komisch jetzt, oder? Vor allem für diejenigen, die vielleicht schon verheiratet sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Mach diesen Bund mit Gott. Sag, du bist mein Gott. Dass nicht nur Gott sagt, ich bin dein Gott, sondern dass du auch sagst, du bist mein Gott. Amen.